So, jetzt zu unserem Thema Müttertag. Warum Müttertag? Ja, Müttertag, es gibt einige Mütter in der Bibel, viele Mütter in der Bibel. Und ich habe gedacht, wir könnten mal so einige Mütter herausgreifen und dann betrachten, was diese Frauen geleistet haben. Vor allen Dingen aber, wie Gott zu ihnen gestanden ist, in ihrer Not, manchmal in ihrer Klage, und es eigentlich immer zu einem Happy End gekommen ist, zu guter Letzt. Ja, diese Mütter schauen wir uns an. Ohne Mütter geht ja gar nichts. Das ist uns klar. Mütter prägen die Gesellschaft. Mütter prägen sogar unsere Sprache. Wir denken an, wie heißt es, Mutter Natur oder Mutter Erde. Oder Mutter Therese, Schraubenmutter, ja? Alle Handwerker, ja, ohne Schraubenmutter ist die Schraube haltlos. Ne? Das braucht man. Da gibt es Mutterkonzerne mit ihren Tochtergesellschaften. Gibt es auch. Muttersprache und Muttermale. Gut, das ist nicht so unbedingt optimal, aber gibt es auch. Ja, also Mütter sind etwas ganz, ganz, ganz Wertvolles. Und ich finde es immer wieder ganz klasse, wie die Bibel das auch herausstreicht. Viel mehr, ihr Lieben, als wir das manchmal tun. Viel mehr, als wir Männer das tun. Wir sehen uns ja immer so als die Häupter, ne? Als die Häuptlinge. Aber die Bibel kann das sogar manchmal umdrehen. Also achten wir unsere Mütter. Aber es geht jetzt nicht nur um Mütter, es geht allgemein um Frauen. Und ich denke, auch wir Männer können das ein oder andere des Verhaltens dieser Frauen mitnehmen und da auch eine gewisse Ausrichtung finden. Und ich möchte mal bei der ersten Mutter beginnen. Wer ist denn überhaupt die erste Mutter in der Bibel, die auch so genannt wird? Also jetzt sagt keiner Mutter Teresa, ja? Naja, ist ja klar, Eva. Eva ist die erste, die in der Bibel Mutter genannt wird. Es war ja ganz interessant, wenn ich das mal so kurz anreißen darf, wir können immer nur so ein paar kleine Pünktchen nehmen, so ein paar Episoden, aber es ist sehr interessant, da war ja der Sündenfall und dann gibt Gott, das ist ja so wunderbar, er gibt eine Verheißung. In 1. Mosebuch, Kapitel 3, Vers 15, sagt Gott der Schlange, beziehungsweise dem Satan: Ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Da ist die Frau gemeint, die Eva und schlussendlich dann natürlich Maria, die Jungfrau Maria. Und dann heißt es, derselbe, also dieser Same Jesus Christus, der wird dir den Kopf zertreten. Das war die erste Verheißung. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, das tun ja manche, ja, wie ist das überhaupt da mit Adam und Eva? Waren die denn errettet? Ich meine, nach dem Sündenfall, das war ja ganz schön harte Kost, nicht wahr? Sind die dann verloren gegangen? Sind die in die Hölle gekommen, als sie gestorben sind? Nein, die sind im Himmel. Ja, woher weißt du das denn? Die haben geglaubt. Und wer glaubt, wird gerettet, ne? Und das war bei Adam und Eva so. Also, wir gehen mal der Reihe nach. Es kommt die Verheißung. Und jetzt geht Adam und Eva auf diese Verheißung ein. Und wir lesen in 1. Mose 3, Vers 20. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Ja, warum? Warum hat er sie nicht Gisela genannt? Denn sie war die Mutter aller Lebenden. Eva bedeutet Lebensgeberin. Und diese Namensgebung, die Adam seiner Ehefrau Eva gab und was auch Eva angenommen hat, bezeugt, wir glauben an die Verheißung, dass Gott eines Tages Leben geben wird. Und ich darf die erste Lebensgeberin sein und ich darf die erste in diesem Glied sein oder in diesen Gliedern sein, die schlussendlich den Erlöser hervorbringen. Und darum diese Namensgebung. Also erstens die Verheißung, zweitens der Glaube von Adam und Eva und dann die Folge, drittens, ja wunderbar, Verheißung, Glaube und dann kommt Vergebung. Das ist die Reihenfolge. 1. Mose 3, 21. Und Gott, der Herr, reagiert sofort, nachdem Adam seine Frau den Namen Eva gibt, reagiert Gott sofort und es heißt, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Nochmal. Verheißung, Glaube, Vergebung. Apropos. Das steht ja in der Einzahl, nicht wahr? Es heißt nicht, also in den besten Bibelübersetzungen zumindest, heißt es nicht, und Gott der Herr machte ihnen Röcke aus Fellen. Nein, nein. Und Gott der Herr machte ihnen Röcke aus Fell, aus einem Fell. Das hat auch symbolische Bedeutung, ein Tier für beide oder für alle. Ein Opfer für alle, ein Jesus für alle, eine Erlösung für alle. Nicht mehrere Erlösungen, mehrere Fälle, nein, eine Erlösung, Jesus Christus im Endeffekt. Und darum Galater Kapitel 3, Vers 28 wird es so schön gesagt, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Herrlich. Ihr alle seid einer in Christus Jesus. Ja, und jetzt ging das natürlich weiter, die Geschichte. Bitte entschuldigen Sie, ich sage nochmal, Verheißung, Glaube, Vergebung. Und jetzt geht es weiter in der Geschichte, die Eva. Die wird schwanger, die wird zum ersten Mal schwanger in ihrem Leben und sie gebiert den ersten Sohn, das erste Menschenkind. 1. Mose 4, 1. Und der Mensch erkannte Eva und seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Also die Eva lebte ja ganz mit dieser Verheißung, ja, da kommt einer, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und die lebte in der Naherwartung. Die wusste nicht, ja, das dauert noch 4000 Jahre. Das wusste die nicht. Die hat damit unmittelbar gerechnet. Da kommt einmal ein Erlöser und die rechnete so stark damit, dass sie ihrem Erstgeborenen den Namen gibt, Kain, und sie dazu sagt, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Also mit dem Herrn zusammen habe ich einen Mann hervorgebracht, ihn erworben. Das zeigt irgendwie, diese Frau dachte damals, ja, wahrscheinlich ist Kain schon der, der der Schlange den Kopf zertritt. Und darüber hat sie sich gefreut. Und darum sagt sie das auch, ja, ich habe jetzt mit dem Herrn einen Sohn hervorbringen können. Und ich hoffe, so interpretiere ich das jetzt, ich hoffe, dass der der Schlange den Kopf zertritt. Das ist die Hoffnung einer Mutter. Ich möchte einmal ein Kind haben, Kinder haben, die der Welt widerstehen können, die Satan widerstehen können, die dem Herrn Jesus Christus dienen. Und in dieser lebendigen Hoffnung lebte die erste Mutter dieser Weltgeschichte auch. Und ja, ihre Hoffnung Stellt euch mal vor, wenn das so gewesen ist, dass sie damit lebt, mit dieser Verheißung und sagt, ich habe mit dem Herrn habe ich es gemacht. Einen Mann hervorgebracht, so eine Hoffnung, so eine Freude, so eine Aussage, so ein Lob. Mit dem Herrn habe ich es getan. Und dann? Die Hoffnung wird total zerstört. Passiert genau das Gegenteil. Statt der Kain, der Schlange den Kopf zertritt, gebraucht die Schlange den Kain und lässt ihn zum ersten Mörder werden. Was für ein Rückschlag. Ihr lieben Mütter, das hat sich bis heute nicht geändert. Das war schon bei der ersten Mama so. Kennt ihr das? All eure Liebe steckt ihr rein, all eure Hoffnung steckt ihr rein, all eure Erziehung steckt ihr rein, all euer Lob steckt ihr rein. Oh, ich habe ein Kind gebären dürfen und mein Kind soll doch einmal dem Herrn gehören. Der Herr hat mich gesegnet, der Herr hat uns beschenkt als Familie. Ja. Und später sieht man, das Gegenteil trifft ja ein. Die sind ja voll in der Welt. Die machen ja mit Satan mit, statt mit Gott. Kennen wir ja. Das war schon bei Eva so. Aber sie gibt nicht auf. Und das ist es. Und das sind auch wieder die Frauen. Das sind auch die Mütter. Mütter geben nicht auf. Väter geraten in Wut und in Zorn und rennen raus oder würden am liebsten die Peitsche nehmen oder was weiß ich. Mütter nicht. Mütter geben nicht auf. Mütter bleiben dran. Mütter beten weiter. Mütter hoffen weiter. Und das war bei der Eva auch so. Sie hoffte und glaubte weiter. Natürlich zusammen mit ihrem Adam. Und sie wurde wieder schwanger. Und da gebar sie einen Sohn namens Seth. Und da sagt sie, und Adam erkannte seine Frau wiederum, Kapitel 4, Vers 25, 1. Mose, und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Übrigens, interessant, ne? Wer von euch hat euren Kindern die Namen gegeben? Zusammen? Meistens denke ich zusammen. Oder sagt der Mann, ich bin das Haupt, ich suche den Namen aus. Oder hat es die Frau getan? Also in der Bibel hat es meistens die Frau getan. Eva gab ihrem Sohn den Namen Seth. Ja, das müsst ihr unter euch ausmachen. Und das tut sie mit einem Argument, denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Also dramatische Situation. Sie hofft, sie glaubt, sie rechnet mit Gott. Sie gibt ihm die Ehre, der Kain wird geboren und sie wird total enttäuscht in diesem Kain. Sie verliert ihren Erstgeborenen sozusagen und sie verliert ihren Abel. Zwei Söhne hat sie verloren. Ich denke aber nicht, dass Kain verloren war, weil er wendet sich nachher an Gott und er sagt, doch würde ich sagen, ein bisschen reumütig, wer mich jetzt sieht, wird mich erschlagen. Und da reagiert Gott und sagt, nein, 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 nein. Ich mache ein Zeichen an dir. Ja? Ich mache ein Zeichen an dir. Wer dich umbringt, den räche ich 7-mal. Klasse, hä? Klasse. So ist Gott. Und hier auch, hier kommt es dann auch sozusagen zu einem Happy End, weil sie gebiert diesen Seth. Und der Seth, der bekommt dann auch einen Sohn, das ist ja dann der Enkel, nicht wahr, von der Eva, der heißt Enosch. Und da heißt es, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Ja, das war jetzt irgendwie so ein Happy End für die Eva. Das war übrigens die erste Gemeinde, ja. Ich habe gestern Abend noch meine Frau gefragt. Ich sage, weißt du, was die erste Gemeinde war, wo die erste Gemeinde in der Bibel vorkommt? erste Gemeinde war nicht die Gemeinde Israel und auch natürlich schon gar nicht die Gemeinde zu Pfingsten. Die erste Gemeinde haben wir hier in 1. Mosebuch, Kapitel 4, Vers 26. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Da gab es also ganz viele Leute, Menschen, ja, Nachkommen von Adam und Eva. Und zur Zeit Sets und dieses Enoschs, und die riefen gemeinsam den Namen des Herrn an. So, was lernen wir? Was können wir jetzt von Eva lernen? Wir Männer natürlich auch, aber auch unsere Mütter, unsere Frauen. Was können wir von dieser Frau lernen? Einmal, sie glaubt. Und sie gibt den Glauben nicht auf. Sie stellt sich bewusst unter die Erlösung und sie hofft unerbittlich weiter. Und zum Schluss ist sie dann auch in gewisser Weise Siegerin. Sie ist eine Kämpferin. Sie hat die Erlösung vor Augen und alles tut sie im Blick auf diese Erlösung. Sie wird enttäuscht, bitter enttäuscht, in ihrer Erwartung zurückgeschmissen. Sie geht durch Nöte. Siehst du dich selber? Ihre Hoffnung zerbricht. Ihr erster Sohn wird genau das Gegenteil von dem, was sie sich erhofft hat. Aber sie gibt nicht auf. Sie lässt dem Glauben nicht nach. Und ich sagte es, schlussendlich steht sie als Siegerin da. Es hat einmal jemand gesagt, Unendliches verdankt die Welt den Müttern. Mütter sind Kämpferinnen, die nicht aufgeben. Auch wenn sie enttäuscht werden, nicht. Sie glauben weiter, sie lieben weiter, sie haben weiter den Herrn vor Augen. Nehmen wir eine andere Frau. Hannah. Ich habe diesen Spruch gelesen, ungefähr so, sinngemäß. Die Mutter ist die einzige Person in deinem Leben, die dich bereits liebte, als sie dich noch nicht kannte. Stimmt doch, oder? Wenn das Baby noch ganz klein im Mutterleib ist. Man stellt sich ja immer so, wenn man, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn man in der Bibel liest und so über Könige oder die Jünger oder die Frauen in der Bibel, dann stellt man sich, hat man ja so ein Bild vor Augen. Wie mag diese Frau wohl gewesen sein? Ich meine, was stellen Sie sich vor bei Hannah? Wie war die? Ich denke, das war eine, irgendwo vielleicht auch eine zarte Person, vielleicht eine etwas schüchterne, zurückhaltende Person, aber auch eine Person, die schlussendlich wusste, was sie wollte und ihren Weg ging. So ungefähr stelle ich mir die Hannah vor. Ihre Geschichte steht ja im 1. Samuelbuch, Kapitel 1 bis 3. Da kommt sie in der Hauptsache vor. 1. Samuelbuch, Kapitel 1 bis 3. Da steht alles Wissenswertes über sie drin. Und wir fangen mal vorne an. Die Frau auch, das ist so traurig, die war unverstanden. Die war unverstanden. Man verstand sie nicht. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und das in der damaligen Zeit, das bedeutete, im Nahen Osten bedeutete das, das war nicht so, das sieht man ja auch in der Bibel, aber das haben die Menschen so interpretiert. Die haben gesagt, du stehst unter dem Fluch Gottes, wenn er dir keinen Segen durch Kinder schenkt. Puh, damit mal leben, ja? Das war nicht einfach. Und das hat sie dann auch erfahren. Ja? Sie wurde deshalb von einer anderen Frau, wurde sie sehr verspottet, gereizt, gekränkt und gedemütigt. Die hat so richtig auf sie rumgetrampelt. Da hatte sie schon ihre Not, ich kriege keine Kinder. Und dann kommt noch die andere da und tritt auch noch da in die offene Wunde hinein. Ich weiß, das war in den 50er Jahren. Da habe ich das gelesen. Es war 1958, war ich 3 Jahre alt. Nein, aber da ist das passiert. Der Schah von Persien damals, der hatte eine Frau, die er wirklich liebte, die Soraya. Und der musste sich von ihr scheiden lassen, weil sie keine Kinder kriegen konnte. War kein Nachfolger. Brutal, ja? Damals war die ganze Welt erschüttert. Und die Kaiserin stürzte nachher in einen seelischen Abgrund. Ja, so war das vielleicht bei der Hanna auch. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Also die kriegt keine Kinder, leidet darunter, wird auch noch da gepiesackt von der anderen. Und ihr Ehemann, oh ihr Männer. Ihr Ehemann nahm die Angelegenheit auf die leichte Schulter. Der hatte gar nicht so richtig Verständnis für die. Er liebte sie zwar, ja, das ja. Er war selber auch ein frommer Mann, ja. Er hat sie auch beschenkt. Das hat er alles gemacht. Aber er konnte, typisch Mann, er konnte mit der Situation seiner Frau das, was sie im Herzen bewegte, damit konnte er nicht umgehen. Im Gegenteil, er argumentiert fast ein bisschen egoistisch. Und da sehe ich, also nicht mich jetzt, aber die Männer hier. Heute Morgen, meine Frau und ich, wir sollten die Ponys machen. Wir sind dran mit Ponydienst am Wochenende. Ich war so voll mit noch Vorbereitung und so, habe total vergessen. Total vergessen, Mensch, da gehe ich hoch und dann rufe ich meine Frau an. Ich sage, Ecke, wo bist du denn? Ja, ich bin im Ponystall. Ach, ich sage, entschuldige bitte, ich habe die Ponys total vergessen, dir zu helfen. Da den Mist raus, das ist doch schwer, Mensch, mit dem Rücken und so. Also ja, mach doch nichts, aber heute ist doch Muttertag. Ja, das ist ja klasse. Ja. Naja, auf jeden Fall, wir gucken jetzt mal, wie dieser Mann, Elkanah hat er geheißen, wie er reagiert hat auf die Sorge seiner Frau, auf die bittere Not seiner Frau. Da sagt er, und Elkanah, ihr Mann, sprach zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Typisch. Toller Trost, oder? Klasse Seelsorge. Ja Mensch, Hanna, stell dich doch mal nicht so an, Mann. Ja, ich bin doch noch da. Ist doch besser, als wenn du 10 Söhne... Also der hat überhaupt gar nicht die Not kapiert von der Frau. Glaube ich. Obwohl er sicher ein guter Ehemann sonst war. Aber so sind wir manchmal, ne, wir Männer. So sind wir manchmal. Oberflächlich oder zu plump. Oder sogar noch egoistisch. Dass wir zum Schluss noch an uns selber denken. Ja, ja, ich helfe dir heute in der Küche. Ich gehe in den Keller, hol Bier hoch. Ja. So, irgendwie so egoistisch. Es werden ja auch in der Bibel nicht die Frauen aufgefordert, ihre Familien zu lieben, sondern es wird ja den Männern gesagt, warum wohl? Weil für eine Frau ist das selbstverständlich. Für jede Frau in der Ehe, für jeden, so sollte es zumindest sein, für jede Mutter ist es selbstverständlich, der muss ich das nicht sagen. Lieb deine Kinder. Das brauche ich gar nicht sagen. Das ist in ihr drin. Aber dem Mann muss gesagt werden, liebt eure Frauen, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Das muss den Männern gesagt werden, nicht der Frau. Meine Frau, auch wenn ich schon von ihr geredet habe, meine Frau hat mir gesagt, ihr habt doch wieder Männertag. Ja, da würde ich mal einen Redner vorschlagen. Oh, sag ich, ich war schon ganz gespannt, ja, wen meint ihr denn da, was weiß ich, Doktor, Theologe irgendwie da. Und dann sagt er, oh ja, sag mal, wen würdest du denn vorschlagen? Und dann sagt er, eine Frau. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht gar nicht mal so dumm, ne? Auf dem Männertag mal eine Frau reden lassen. Die kann uns dann nämlich sagen, die kann uns die Leviten lesen, ja? Nein, die kann uns dann sagen, hört mal Leute, wisst ihr, wie Frauen denken? Kennt ihr die Probleme einer Frau? Wie geht ihr damit um? Wir haben unsere hochtrabenden Themen, ne? Männer und Familie, da sehen wir schon wieder das Haupt, den Häuptling, ja? Männer und dies, Männer und jenes, alles gut, alles richtig, vollkommen, also ich möchte überhaupt nichts dagegen sagen, bitte verstehen Sie mich richtig, aber manchmal ist es nicht schlecht, wenn uns eine Frau erklärt, wie Frauen denken oder empfinden. Auf jeden Fall, das geht dann weiter, also diese Frau war bitter enttäuscht, wird gepiesackt, ist kinderlos, hat einen Mann, der sie nicht richtig versteht, aber die Hanna, die überwindet. Und wie überwindet sie? Mit Gebet. Sie betet. Sie weiß, hier werde ich nicht verstanden, aber sie geht damit zu Gott. Und in 1. Samuel 1, 10 lesen wir, und sie war in der Seele verbittert. Und sie betete zu dem Herrn und weinte sehr. Auch das ergreift mich so, wie offen und ehrlich die Bibel ist und mit unseren Gefühlen umgeht. Gott sagt nicht, du darfst nicht verbittert sein. Sie war in ihrer Seele verbittert. Sie war gekränkt. Aber sie geht damit zu dem Herrn, betet und weint sehr. Und da sitzt da der Priester Eli, auch wieder ein Mann. Er versteht sie auch nicht. Einmal akustisch nicht und auch von der Sache her nicht. Weil die Hanna hat leise gebetet, die hat nur die Lippen bewegt, hat praktisch nur im Herzen gebetet. Das machen Frauen eben auch sehr viel und sehr gut. Und er sagt, was, bist du betrunken oder was? Und dann klagt sie ihm das Leid, aber dann reagiert er gut und weise und er verheißt ihr ein Kind. Gott hat sie gehört, herrlich, nicht wahr? Die Menschen haben sie nicht verstanden. Die Menschen konnten mit ihrer Situation nicht umgehen. Man ist ihr plump entgegengekommen. Sie hatte größte Not, aber Gott hat in ihr Herz geschaut. Was man akustisch nicht verstand. Wie heißt es im Psalm? Gott versteht unsere Gedanken von Ferne. Selbst unsere Gedanken, herrlich. Ja, und dann bekommt sie einen Sohn und sie nennt ihn Samuel, dem Herrn sei Dank, er hat sie erhört und sie bekommt einen Sohn, nachher glaube ich noch mehrere Kinder sogar. Und Samuel bedeutet vom Herrn erbeten. Und jetzt tut die Frau etwas Gewaltiges. Ihre Hingabe und Sichtweise, sie hat mit ihrem Sohn ein Ziel vor Augen. Das hat sie schon im Gebet gesagt, was sie will mit diesem Sohn. Und das setzt sie dann auch nachher um. Sie betet zunächst einmal, dass wenn sie einen Sohn bekommt, der soll alle Tage seines Lebens dem Herrn gehören. Das ist ihr Ziel, oder? Das ist euer Ziel auch. Und dann geht's weiter, steht in 1. Samuel 1,11, dann steht in Vers 22, er soll vor dem Herrn erscheinen und dort für immer bleiben. Und dann in Vers 24, und so brachte sie ihn in das Haus des Herrn. Und da begegnet ihr der Priester Eli wieder und dann erklärt sie die ganze Situation. Guck mal, Priester, hier vor 9 Monaten oder einem Jahr, weißt du noch, da habe ich doch hier und ich habe geweint und so und du hast mich zuerst nicht verstanden, aber dann eben doch eine Verheißung gegeben und so durch Gott. Und das ist er, da ist er, hier habe ich ihn. Hat den Sohn gekriegt und hat ihn aber so lange bei sich behalten, bis er entwöhnt war. Und diese Zeit, diese kostbare Zeit hat sie unheimlich genutzt. Die hat ihren Sohn erzogen in der Liebe zu Gott und in der Ehrfurcht vor Gott. Ich glaube, wie das nur eine Mutter machen kann. Hat ihm sogar so ein Priestergewand geschneidert und so weiter und so fort. Also die lebte so richtig die Liebe Gottes in das Herz des Samuels hinein. Nicht umsonst war dann Samuel nachher einer, ich glaube, der hat nie einen Tadel gekriegt von Gott. Naja, und dann sagt sie diesem Eli, so habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben. Sie bringt jetzt ihren Sohn, ist entwöhnt, ein paar Jahre alt, und dann bringt sie ihn dem Herrn und dann sagt sie, alle Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und ich weiß, jede gläubige Mutter hier betet genauso, oder? Jede gläubige Mutter hat dieses Anliegen. Aber ich sage euch auch jetzt was, Mütter, vergesst das nicht. Sie brachte ihren Sohn in das Haus des Herrn. Das ist ganz wichtig. Bringt eure Kinder in die Sonntagsschule, in die Jungscha, in die Jungschi, in die Ameisli, in die, wie das alles heißt. Ja? In die 23 plus. Bringt eure Kinder in den Gottesdienst, bringt eure Kinder in die Gemeinde, bringt eure... War das nicht schön heute Morgen, das zu sehen? Bringt eure Kinder ins Haus des Herrn. Denkt nicht, die Gemeinde brauche ich nicht, ich kann zu Hause bleiben, da werde ich die schon irgendwie christlich erziehen. Pass auf, Kinder brauchen und wollen Gemeinschaft. Auch fröhlich sein, auch wenn sie mal rumspinnen. Ja und, das ist doch klasse, das gehört dazu. Die sind fröhlich, sie sollen lachen. Aber sie werden gefüttert mit dem Worte Gottes. Das ist so wichtig. Danach sind eben Mütter bestrebt. Ja? Und die haben ja auch die meiste Zeit mit den Kindern, dass die Kinder dann auch wirklich zum Herrn finden. Und da heißt es ja, da gibt ja ein wunderschönes Wort im 2. Timotheus 3,15. Der Apostel Paulus schreibt das seinem Schützling oder seine Mitarbeiter Timotheus und da sagt er, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und da habe ich dann nachgeschlagen, da du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, da steht im Griechischen, das Wort für Kind heißt Säugling und sogar Embryo. Also eigentlich sagt Paulus, von Säugling an, von Embryo an, kennst du schon die Schrift und bist unterrichtet im Wort des Herrn. Ja, wie machen das denn Mütter? Tja, die legen ihre Hand auf den Bauch, oder? Streicheln, reden mit dem Kind, beten, singen. Und man sagt ja, dass Embryos, dass die das wohl irgendwie auch mitkriegen, ne? Bewusst oder unbewusst. Ich meine, die können doch nicht sprechen, wenn sie zur Welt kommen, aber die kriegen das irgendwie mit. Dass die Mama singt, dass gebetet wird. Und so erfahren sie von klein auf das Wort Gottes. Nehmen wir eine andere Frau, Sarah. Sarah, also nicht selten ist es ja so, dass wenn ein Mann keine Argumente mehr hat, dann sagt er der Frau, ich bin das Haupt, du musst dich unterordnen. Meistens, wenn er keine Argumente mehr hat. Die Bibel lehrt uns das nicht. Die Bibel lehrt uns natürlich die Furcht und die Liebe und die Unterordnung, aber in einem Sinn, den müssen Männer erstmal verstehen. Zweiter Timotheus 1,5. Indem ich den ungeheuchelten Glauben in dir in Erinnerung habe, der zuerst in deiner Mutter, Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Auch wieder, Oma, Mutter, ungeheuchelt. Das sind meistens die Frauen auch, die Mütter, ja? Ungeheuchelt, die sind so eher so gerade raus. Im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 26, da steht, dass Jerusalem droben, aber ist frei, welches unsere Mutter ist. Und wenn Sie jetzt dieses Kapitel im Kontext lesen, dann werden Sie feststellen, unter anderem, dass der irdische Typus für das himmlische Jerusalem ist in diesem Zusammenhang die Sarah. Im Gegensatz zur Hagar, die das Gesetz darstellt. Am Gebirge Sinai. Und die Sarah stellt eben diese Freiheit dar, quasi im Bild des himmlischen Jerusalem. Die Sarah, wie stellen Sie sich Sarah vor? Was meinen Sie, was war das für eine Frau? Jeder hat so seine Ideen, nicht wahr? Auf jeden Fall eins weiß ich, die Sarah, die sah dass die Beziehung von Ismael, dem anderen Sohn von Abraham, von ihrem Ehemann, mit ihrem Isaak, das ging nicht gut. Der Isaak hat natürlich auch eine geistliche Bedeutung, das ist uns klar, aber auch sonst, er hat mit dem gehänselt und gespottet und so weiter und auch so ein bisschen gepiesackt und so. Und die hat irgendwie gemerkt, das geht nicht gut. Und wenn ich das toleriere, geht das in die schiefe Richtung. Und dann hat sie gesagt, die Beziehung muss enden. Das ist der Schutz einer Mutter, ja? Die sich vor ihrem Sohn stellt oder vor ihrer Tochter. Das sieht man ja meistens auch, wenn ein Kind irgendwo fällt. Da geht der Mann und die Frau und das Kind fällt, stolpert und der Mann, die Frau, sofort da. Und die stellt sich auch hinter ihrem Isaak und jetzt sagt die, da könnte man eigentlich sagen, Mensch, das ist eine bosenlose Frechheit. 1. Mose 21, 10 bis 12. Und sie sprach zu Abraham, treibt diese Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn, mit Isaak. Puh. Charakter. Und diese Sache war sehr übel in den Augen Abrahams, um seines Sohnes willen. Ist ja klar, der Isaak gehörte ihm ja auch. Und da hat der Abraham vielleicht gedacht, was bildest du dir denn ein? Sarahlein, was bildest du dir denn ein? Glaubst du, ich lasse mir den Isaak nehmen? Dafür werden wir schon einen Weg finden. Und hör mal, wenn ich das Gott sage, du, der wird dir aber, ja, das ist ja ganz verboten, wie du da denkst. Ja, und dann redet Gott. Aber Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Was immer Sarah zu dir sagt, hör auf ihre Stimme. Puh. Was immer Sarah zu dir sagt, hör auf ihre Stimme. Und wir Männer? Denn in Isaak soll dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Es geht eben natürlich auch um geistliche Tiefen, das ist klar. Und dennoch finde ich diese Praxis, das war ja wirklich nicht einfach. Gott gibt ihr Recht. Da könnte man ja denken, Mensch, ja, die Sarah hatte ja die Hosen an. Aber das war nicht so, das war gar nicht so, weil in 1. Petrus 3,6 sagt der Apostel Petrus, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Also sie hat schon eine gute Stellung eingenommen, aber eine gesunde Stellung. Und da hatte sie auch den gesunden Dreist, sag ich mal, auch ihre Meinung kundzutun und dem Abraham zu sagen, hör mal, Abraham, so geht das nicht. Und manche Frauen haben ja zu Hause überhaupt nichts zu sagen. Ja, manche Männer auch nicht. Ne? Also wir brauchen als Männer auch den Mut, mal zuzuhören. Und dann abzuwägen, wo sie recht hat, hat sie recht. Deborah, die muss ich noch erwähnen. Ja, vielleicht noch eine. Deborah, Richter Kapitel 5, Vers 7. Es ruhten die Landstädte in Israel, sie ruhten, bis ich Deborah aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Eine Mutter in Israel wird sie genannt. Ich stelle mir die Frau ein bisschen so resolut vor. Muss es ja auch geben. Muss es ja auch geben. Resolut bedeutet so viel wie beherzt, entschlossen, tatkräftig. Die wusste, was sie wollte. Das war Deborah. Und ihre Geschichte, Richter Kapitel 4 und 5, Richter Kapitel 4 und 5, da steht ihre Geschichte. Und da entnehmen wir Folgendes, sie war verheiratet, sie hatte Landbesitz, sie war Richterin und sie war Prophetin, also eine vielbeschäftigte Frau. Aber Und darüber freue ich mich jetzt fast. Sie hatte aller Wahrscheinlichkeit nach keine Kinder. Zumindest wird es in der Bibel nicht gesagt. Und es wird nur gesagt, dass sie verheiratet gewesen ist. Es wird nicht von Kindern gesprochen. Und vielleicht wird sie auch deshalb so genannt oder hat sich selber so genannt, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Also sie hatte selber keine Kinder und sie nennt sich, eigentlich bin ich ja mehr. Ich glaube, jede Frau, die keine Kinder hat, an die möchte ich mich jetzt wenden, sind auch Mütter. Ja? Wenn jetzt tatsächlich die Deborah keine Kinder gehabt hat oder gehabt haben sollte, sie war trotzdem Mutter, sie war Mutter für ganz Israel. Und ihr, die ihr vielleicht verheiratet seid und keine Kinder habt oder ledig seid, ihr seid dennoch Mütter, Mütter für den Umkreis, in den ihr gestellt seid. Das ist dein Mutterplatz. Und darum bist du auch irgendwie Mutter. Und die Deborah, die sagt dann dem Barak, also sie sagt dem Barak, du hör mal Barak, jetzt der Herr hat geoffenbart, zieh in den Krieg gegen die Kanaaniter, gegen den Heerführer Sisera. Und jetzt der Mann. Und Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, so gehe ich auch nicht. Und der war von Gott berufen. Ganz anders die Deborah. Dann sagt die, da sprach sie, Kapitel 4, Vers 9 vom Richterbuch, ich will freilich mit dir gehen, gar kein Problem. Aber der Ruhm des Feldzuges, den du unternimmst, wird nicht dir zufallen, denn der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau verkaufen. Und das ist dann auch so passiert. Es war wieder eine Frau namens Jael und die hat dann den Sisera besiegt. Frauen führen ein Familienunternehmen. Sie sind vielfältig, wie Deborah. Da gibt es Frauen, die haben vielleicht jemand krank in der Familie, ein Kind, das behindert ist oder vielleicht ein Pflegefall, noch eine Mutter oder Schwiegermutter oder vielleicht sogar der Ehemann. Und da gibt es ja noch so viel zu tun, das Haus und die Schule und die Kinder und Kochen und alles Mögliche, telefonieren, trösten, Geschichten erzählen, beten, für alles da sein. Und sie dürfen sich nicht leisten, selber krank zu werden. Das Herz der Mutter ist das Klassenzimmer des Kindes, hat mal jemand gesagt. Da ist der Mann schon glücklich, bei dem, was die Frau alles tun muss, da ist der Mann schon glücklich, wenn er Samstag mal das Auto wäscht. Ne? Ja, ich habe ja das Auto gewaschen. Letzte Frau, Maria. Matthäus 2,11, und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria und seiner Mutter. Es gäbe viel über Maria zu sagen, können wir nicht. Aber was mich beeindruckt, ist ihr Gehorsam. Maria sprach zu dem Engel, der ihr mitgeteilt hat, dass sie die Mutter des Herrn Jesus wird. Und sie war ja Jungfrau. Sie kann das alles nicht auf den Nenner bringen, sie kann das alles nicht verstehen. Und da ist ein bewusster, blinder Gehorsam bei ihr, der auftritt. Ein bewusster, blinder Gehorsam. Sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Sie überlässt sich total dem Willen Gottes. Sie lässt sich richtig fallen in dem Willen Gottes. Sie versteht die Welt nicht, sie versteht den Engel nicht, sie versteht Gott nicht, sie weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert und wie das alles gehen soll. Aber sie sagt, hier bin ich. Und durch diese Willensentscheidung kommt Jesus in die Welt, der Erlöser, mit unabsehbaren Folgen. Ja, wir sagen immer das schwache Geschlecht, nicht wahr? Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist, das schwache Geschlecht. Sind nicht Sie es, die in unseren Familien immer wieder den Herrn Jesus bringen? Und Ist nicht jede geistliche Neugeburt zu einem Großteil auch auf die Mütter zurückzuführen, auf ihre Hingabe, auf ihr Gebet, auf ihren Glauben? Natürlich auch Männer, aber heute ist Muttertag. Männer werden ja auch gebraucht und sind sehr wichtig. Und dann das Leid, da kommt der Simeon und der sagt ihr, auch eine, deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Da sagt er ihr im Blick auf den Tod Jesu und das Leid, das er durchmacht. Sie müssen sich das mal vorstellen, dass diese Mutter Maria die Zeit des Kummers, der Angst, des Entsetzens, sie sieht ihren Sohn am Ende seines Lebens gefoltert und dann hängend am Kreuz von Golgatha. Das Mutterherz. Das Mutterherz. Wer leidet denn am meisten im Krieg jetzt in der Ukraine? Auch russische Mütter. Auch ukrainische Mütter. Die leiden am meisten. Wer kümmert sich denn meistens am meisten um kranke Menschen, um Behinderte in der Familie? Wer ist denn am meisten traurig, wenn ein Kind den Weg des Herrn nicht geht? Aber auch hier gibt es ein Happy End, denn am Schluss, Apostelgeschichte 1, Vers 14, heißt es nach der Auferstehung Jesu, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und den Brüdern. Das muss ja ein Triumph gewesen sein, ja? Als die Mutter das ja wusste und dann mit den anderen Jüngern zusammen war und anderen Menschen noch, die glaubten nach der Auferstehung Jesu, kurz vor seiner Himmelfahrt, also herrlich. Und dann, ja, sie ist einmal ein Hinweis auf Jesus gewesen, auch wenn sie vieles selber nicht versteht. Und einmal wird sie sogar etwas von Jesus zurechtgebracht, ja, bei der Hochzeit zu Kana, wie die Mutter so ist, die machen sich ja um alles Sorgen. Ich war, du, die haben keinen Wein mehr. Mensch, mach doch mal ein Wunder. Ne? Und Jesus sagt ihr, nein, nein, warte, ist noch nicht die Zeit oder ja, der Wille des Herrn. Er weist sie ein bisschen zurecht. Und dann antwortet die den Dienern da und sagt, was er euch sagt, das tut. Da sehe ich wieder Mutter, da sehe ich wieder Mutter. Mutter, die auf den Herrn ausgerichtet sind und die alles dafür tun, dass ihre Familie das tut, was der Herr will. Zusammen mit den Vätern. Und wo das geschieht, wo so eine Hingabe ist, da geschehen auch Wunder, wie bei der Hochzeit zu Kana. Es heißt nicht umsonst in Sprüche Kapitel 1, verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Da steht auch noch mehr. Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters. Ja, Väter können unterweisen. Und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Schönes Wort. Ich möchte schließen mit einer letzten Person, und zwar mit Gott. Ja, was hat Gott jetzt mit der Mutter zu tun? Es gibt ja dieses Gestreite, ne? Ist Gott jetzt Frau oder Mann? Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3 heißt es, gelobt sei Gott, und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also ich würde mal sagen, er ist männlich, ne? Als Vater. Der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Er ist ja ewig Geist, aber er stellt sich da als männlich. Und der Mann Jesus ist das Abbild Gottes. Und hier heißt es über Gott, er ist der Vater der Barmherzigkeit. Ist klar, Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Aber das ist jetzt interessant, wenn Gott sich als Tröster darstellt, Vater der Barmherzigkeit, ist klar, aber jetzt Gott allen Trostes und wenn er sich jetzt als Tröster vorstellt, dann nimmt er das Bild einer Mutter. Weil nur die können das wirklich richtig gut. In Jesaja 66, 13 wird das Israel gesagt, ich will euch trösten wie einen, den seine Mutter tröstet. So werde ich euch trösten und in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ja, Gott nimmt doch nicht umsonst das Bild hier einer Mutter, weil die empfinden ganz anders. Wenn die ihr Kind aufnehmen und an ihre Brust drücken, ja, und trösten. Und auch der Apostel Paulus, der wird ja immer dargestellt als ein Frauenfeind, aber das war er ja gar nicht. Ich hörte mal eine Theologin, die hat gesagt, mit Paulus kann ich nichts anfangen. 1. Thessalonicher 2,7, da sagt er auch, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Ja, da nimmt man eben die Mutter als Beispiel, um zu zeigen, was Liebe bedeutet und was Trost bedeutet. Also fassen wir zusammen, Männer und Frauen lernen von der geistlichen Unnachgiebigkeit einer Eva, von der geistlichen Zielstrebigkeit einer Hanna, von der Kompromisslosigkeit einer Sarah, von der Vielfältigkeit einer Deborah, von der Hingabe einer Maria und von der Liebe eines tröstenden Gottes. Amen. Ich darf noch beten. Ja, liebevoller Vater, wir danken dir für den wunderbaren Gesang der Kinder heute Morgen und der Verse und dieser Rose aus Herzen. Wir danken dir für den Muttertag. Und wir danken dir, dass wir in der Bibel von dir geoffenbart bekommen, wie du über Mütter, über Frauen denkst und wie du sie ehrst. Und da können wir viel von lernen. Gib, dass wir in unseren Ehen zusammenstehen, in der Liebe uns ergänzen, unsere Kinder oder Enkel mit auferziehen oder prägen. Und du weißt doch jetzt auch, Herr Jesus Christus, welche Mutter hier sitzt, welcher Vater, die ungehalten sind über ihre Kinder, über ihre Lebenssituation, über ihre Stellung, die jetzt ihre private, persönliche Not in ihrem Herzen haben, ihre Verzweiflung, wo vielleicht einiges einfach zerbrochen ist. Bewirke durch deinen Heiligen Geist, wie bei Eva, Herr, wie bei Hanna, dass sie nicht mutlos werden, dass sie wieder aufblicken auf dich, wieder Hoffnung setzen und